Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Mit dabei ist eigentlich wie immer mein Kollege, der Jung-Europa-Romanautor Volker Zierke. Hallo Volker.
Hallo.
Und wir lüften natürlich das auf Twitter, ja, so halbe Geheimnis, was wir da drum gemacht haben. Bei uns zu Gast ist heute Frank Franz. Hallo Frank, ich grüße dich.
Ja, hallo, schönen guten Morgen und Glück auf in die Runde.
Ja, Frank, ich will dich gleich mal vorab fragen, was hast du an?
Was habe ich an? Ich sitze hier heute Morgen tatsächlich etwas leger in Hemd und Stoffhose. Ohne Sakko, ohne alles drumherum. Ziemlich locker, ja.
Ich nehme aber an, dass auf der Stoffhose nicht Pitbull steht und es eine Jogginghose ist, ja?
Nee, es ist keine Jogginghose und es steht nicht Pitbull drauf. Es ist eine ganz normale Chino, wie man so sagt.
Ah ja, interessant. Ja, ich will den geneigten Zuhörern des Jung-Europa-Podcasts natürlich erklären, warum ich diese möglicherweise leicht homoerotisch klingende Frage gleich gestellt habe. Ich denke, es ist klar, dass wir heute mit dir, lieber Frank, über das Thema Kleidung, Stil, rechter Stil auch sprechen wollen. Mhm. Es ist ja aber so, dass uns am 23.02. in wenigen Tagen eine große Bundestagswahl bevorsteht und der ein oder andere wäre vielleicht so ein bisschen enttäuscht, wenn wir gar nicht über Politik sprechen. Deswegen will ich gleich mal so ganz kurz vorweg trotzdem noch eine Frage stellen. Und zwar, wir wollen uns mal ganz kurz der Frage so nähern, was macht eigentlich Frank Franz im Jung-Europa-Podcast? Denn der ein oder andere hat auf Twitter ja geschrieben, die werden doch nicht den Frank Franz einladen. Es tut sich ja was. Ja, verrückt, ne? Nee, es tut sich ja was. Es tut sich ja was in der politischen Rechten. Früher war das so relativ strikt in gewisse Lager aufgeteilt, will ich mal sagen. Das ist alles so ein bisschen im Fluss und deswegen sitzt auch Frank Franz hier bei uns und wir freuen uns sehr darüber. Darf ich dich trotzdem ganz kurz fragen, vielleicht werden dich ein paar nicht kennen, vielleicht hört sich das jemand mal in 3 Jahren an und denkt sich, okay, verrückt. Wer bist du und was hast du im letzten Jahr getrieben, Frank?
Ja, ich bin gebürtiger Saarländer, Vater von 3 Kindern, bin 46 Jahre alt und war bis November letzten Jahres Parteivorsitzender der Partei Die Heimat, die viele als Nationaldemokratische Partei Deutschlands, kurz NPD, kennen werden. Ich war dort 10 Jahre lang Parteivorsitzender. Bin im Grunde schon über die Hälfte meines Lebens dort tätig, in unterschiedlichen Funktionen, vom Kreisvorsitzenden über den Landesvorsitzenden im Saarland, Pressesprecher meiner Partei, bis dann im letzten Step sozusagen Parteivorsitzender. Ich habe das Amt im letzten Jahr im November abgegeben, weil ich der Meinung war, irgendwann ist auch mal gut und ich denke, dass man in einem Amt nicht sterben sollte. Und momentan bin ich vollkommen ohne Amt, bin also nur einfaches Mitglied, bin natürlich nach wie vor sehr politisch, das kriegt man ja aus einem nicht raus. Und so sieht das aus.
Und darf ich so ein bisschen ketzerisch die Frage stellen, ob du dich seit deinem Rücktritt oder beziehungsweise seit dem Ablegen des Amtes auch versuchst, so ein bisschen neu zu orientieren? Ich meine jetzt gar nicht so von wegen alte Zöpfe abschneiden und ich will mit den Jungs von damals nichts mehr zu tun haben. Ich glaube, das ist nicht dein Stil. Aber es ist ja so, du bist seit bestimmt einem Jahr sehr, sehr, sehr erfolgreich und sehr, sehr beliebt auch auf X beziehungsweise Twitter und hast da echt viele Fürsprecher, hast dich ja da auch immer mal wieder mit so Leuten wie Maximilian Krah so ein bisschen angelegt, darf man schon sagen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, nur so ein Bauchgefühl, dass du ja mittlerweile auch so ein bisschen, ich will nicht gleich sagen, eine Schnittstelle bist, aber irgendwie so auch zwischen dem sitzt, was der eine alte Rechte, der andere neue Rechte nennt, unabhängig davon, was man von diesen Begrifflichkeiten hält. Habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass du ja überall so ein bisschen jetzt präsent bist? Ist das so eine Entwicklung irgendwie?
Ja, das hat sich zum einen, will sagen, in so einer gewissen Eigendynamik entwickelt. Zum anderen war es aber auch mein Anspruch, nicht mehr nur für eine oder schon auch für das zu stehen, was du bereits thematisiert hast, nämlich sozusagen als Schnittstelle zwischen unterschiedlichen Strömungen innerhalb der Bewegung, wenn man das so nennen will. Und das war durchaus auch mein Ziel, hier die Fronten so ein bisschen aufzubrechen, weil, oder sagen wir mal, es gibt unter den Rechten ja durchaus auch so ein Dauerharmoniestreben, ja, dass man sich nicht gegenseitig bekriegt, der Gegner ist ohnehin übermäßig stark und da können wir es nicht gebrauchen, dass wir uns innerhalb der Rechten auch noch zerfetzen. Das Ganze hat natürlich auch gewisse Grenzen. Ja, da darf nicht so eine Stimmung entstehen, dass bei uns einfach jeder irgendwie mitmachen kann, der eine Fahne gerade halten kann. Es muss schon auch so ein Mindestmaß an politischer und marketingmäßiger Kompetenz geben. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir miteinander, zumindest also miteinander reden sollten und uns dann bestenfalls auch gegenseitig befruchten. Es hat keiner die Weisheit mit Löffeln gefressen. Es gibt nicht das eine perfekte Konzept. Und ich bin durchaus der Meinung, dass wir alle noch voneinander lernen können. Ja, davon kann weder ich mich frei machen, noch irgendein anderer in der AfD oder in irgendeinem Vorfeld oder sonst wo. Und ich glaube, da haben wir in den letzten 2, 3 Jahren schon deutliche, spürbare Fortschritte gemacht. Ich nehme es mir allerdings auch heraus, das hast du auch angesprochen, mich dann auch mal zu Wort zu melden, wenn mir etwas total gegen den Strich geht oder ich mich auch mal getriggert fühle. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn es um bestimmte Kernthemen geht, wie zum Beispiel Souveränität oder Identität. Das sind einfach so Punkte, von denen ich meine, dass sie für einen rechten, identitätsbewussten Deutschen unveräußerlich sein müssen, weil es ansonsten völlig egal ist, wie stark oder schwach wir sind. Wenn bestimmte Themen einfach nicht in unserem Sinne abgearbeitet und behandelt werden, dann ist es egal. Ich habe das, glaube ich, vorgestern auch so ein bisschen flapsig geschrieben. Dann ist es einfach egal, ob man mit 5% in der Opposition oder mit 40% in der Regierung sitzt. Und dann ist es mir auch völlig wurscht, mit wem ich mich anlege. Ich versuche dann, meinen Standpunkt klar zu machen und dann wird er entweder angenommen oder auch nicht. Aber ich, ja, das ist so ein Mittelweg, den ich versuche zu finden. Also zum einen einend zu wirken und zu versuchen, Junge und Ältere zusammenzuführen, verschiedene Strömungen und zum anderen aber auch meinen Standpunkt klar zu machen, weil ich glaube, es gehört auch zur Professionalität, dass man anerkennt, dass es diese Strömung gibt und dass es auch unterschiedliche, ja, wie man jetzt Neusprech sagen würde, Player in diesem Game gibt, die unterschiedliche Aspekte des Rechts sein abdecken. Ich bin mir vollkommen im Klaren darüber, dass ich dem, ja, rechter Rand klingt jetzt ein bisschen despektierlich, aber schon auch dem rechten Rand der Rechten angehöre und da auch eine gewisse Rolle zu spielen habe, was nicht bedeutet, dass ich da jetzt irgendwie etwas erzähle, was nicht authentisch wäre, aber ich habe natürlich auch so ein, oder sagen wir mal, ich stehe für etwas Bestimmtes innerhalb der Rechten und das versuche ich dann natürlich auch entsprechend zu verdeutlichen. Und mein Ziel ist es, dass auch andere das anerkennen und dass wir akzeptieren, dass unterschiedliche Multiplikatoren unterschiedliche Aufgaben übernehmen, einen eigenen Duktus haben, wie sie mit Themen umgehen, dass man mit diesem Wissen an die Sache rangeht und sich dann bestenfalls auch wohlwollend in Ruhe lässt und gegenseitig unterstützt. Wenn es dann aber mal komplett irgendwie aus dem Ruder läuft, insbesondere bei diesen beiden Themen, dann hake ich aber auch schon auch mal dazwischen, ja.
Du hast gerade von der Professionalisierung der Rechten gesprochen, ganz blöd gesagt, drückt sich die Professionalisierung auch im Kleidungsstil aus. Das ist ja dein Metier dann.
Ja, das denke ich schon, wobei sich das natürlich auf den jeweiligen Bereich, also auf den jeweiligen Bereich ankommt, ne? Es ist ein Unterschied, ob wir jetzt über Protagonisten sprechen, die parlamentarisch unterwegs sind, oder ob wir über Jungaktivisten sprechen, die bei Demos oder bei öffentlichkeitswirksamen Aktionen auf der Straße unterwegs sind. Aber unabhängig von dieser Frage sind beide dazu aufgerufen, auch in ihrer äußerlichen Erscheinung das zu repräsentieren, wofür sie stehen, nämlich für ein anständiges Deutschland. Und das sollte natürlich auch im Gesamten, im Duktus, im Habitus, in der Erscheinung zum Ausdruck kommen.
Was ja, das ist ja eine das? Ganz. Achso, was bedeutet das, sagt er?
Ja, das bedeutet, dass, wie soll ich das jetzt konkret machen? Es ist einfach, ich bin einfach davon überzeugt, dass man nur dann authentisch und glaubhaft ist, wenn man auch in seiner Erscheinung das repräsentiert, wofür man steht. Und wenn wir sagen, wir sind für ein anständiges Deutschland, also wir sind nicht für dieses, für das Deutschland, das wir momentan erleben, sondern wir sind für ein anständiges Deutschland, dann sollten wir auch eine anständige Erscheinung an den Tag legen. Das heißt, dass man gepflegt ist, dass man zu erkennen gibt, dass man stets an sich selbst arbeitet und einen Anspruch an sich und andere hat.
Das ist interessant. Also ich will da gerne mal ein Beispiel in die Runde werfen. Das wollte ich eben schon tun, aber wir sind ja heute online unterwegs. Das ist immer ein bisschen schwierig zu koordinieren, wer spricht zuerst. Ja. Aber das kriegen wir hin. Und zwar, ich bin ja groß geworden sozusagen politisch zu Beginn in der Burschenschaft, die nicht zu den Burschenschaften gehört, die es mit der Kleidungsvorschrifterei sozusagen extrem übertreiben. Also man muss jetzt nicht im Haus oder bei normalen Veranstaltungen ständig mit einem schwarzen Anzug rumrennen, ja. Aber es gab dort immer sehr strikte Grundregeln. Das heißt, um die mal kurz darzulegen, und das ist ganz schnell gemacht, mit Band wird immer ein Kragen getragen. Also wenn man ein Band anhat, dann hat man auch einen Kragen zu tragen. Da gab es dann immer schon starke Diskussionen darüber, ob das auch ein Polohemd erfüllt, diese Anforderung. Kann man ja drüber streiten. Fakt war aber immer eine lange Hose. Dann gab es Diskussionen darüber, ob es eine Jeans sein darf. Eigentlich nicht. Lange Socken. Tatsächlich und geschlossenes Schuhwerk mit Schnürsenkeln. Und aus Leder steht, glaube ich, nicht drin, weil es halt damals eine Selbstverständlichkeit war. Dann gepflegter Bart, keine Ohrringe, keine Piercings und ich glaube auch sowas in die Richtung anständige Frisur. Na, das ist natürlich eine Auslegungsfrage, wobei das, glaube ich, zu Zeiten des Verfassens dieser Satzung noch nicht so sonderlich viele Diskussionen darüber gab, ob einer jetzt lange Haare hat oder Ohrringe. Wenn wir das jetzt mal so als Grundlage nehmen, weil ich das so ein bisschen so gelernt habe, Frank, mal so eine kleine Abfolge von Fragen in dieser Geschichte, denn ich will gleich mit der Tür ins Haus fallen. Wir sind eigentlich gleich beim Punkt, wie hat sich ein rechter Deutscher und im besten Fall natürlich ein Deutscher generell zu kleiden? Darüber gibt es ja auch auf Twitter wahnsinnig viele Diskussionen. Kurze Hose erlaubt, ja, nein. Zum Beispielsweise im Sommer trägt man T-Shirts. Also du hast ja gesagt, du sagst, es muss schon der Situation angemessen sein. Also, dass man, wenn man auf einer Demo ist, zum Beispiel nicht im schwarzen Anzug oder so rumrennt. Aber gibt es denn so eine Art Grundkleidungsstil, wo du sagen würdest, der muss schon irgendwie eingehalten werden? Oder sagst du, naja, in der Freizeit, also wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, mit meinen Kindern irgendwie ein Eis essen gehe in der Stadt, ist das dann jedem selbst überlassen? Oder würdest du schon sagen, es gibt einfach so eine Art Grundmuster, das sollte jeder einhalten? Zum Beispiel eine lange Hose.
Ja, das kommt auch wieder ganz auf den Anlass an. Also besonders kommt es darauf an, ob man sich in der privaten Nicht-Öffentlichkeit bewegt oder in der Öffentlichkeit. Es gibt Grundregeln, es gibt sogenannte Formalitätsgrade, die bestimmte Bereiche abdecken, die mehr oder weniger streng sind. Aber ich kenne die natürlich auch alle, aber ich halte mich selbst auch nicht immer ganz so daran. Also ich kann jetzt nur sagen, was ich als angemessen empfinden würde. Und da ist es so, dass es zu Hause, also in der Nichtöffentlichkeit, eigentlich egal ist, also prinzipiell egal ist. Da kommt es drauf an, wie man sich wohlfühlt. Aber sobald man vor die Tür geht und sich in der Öffentlichkeit bewegt, sollte man schon sich klar von dem abgrenzen, was man eben zu Hause in der Nichtöffentlichkeit trägt. Da geht es nämlich auch darum, dass man sozusagen diese zwei, ja, wie soll ich sagen, Personen, die man ja dann auch darstellt, voneinander trennt. Das hat für mich auch ein bisschen was damit zu tun, dass man Intimsphäre trennt von der öffentlichen Person. Ich habe darüber gerade erst einen Artikel, einen Aufsatz geschrieben, weil ich denke, dass das viel auch mit unserer heutigen Zeit zu tun hat, in der man ja alles Mögliche aus dem persönlichen, aus der persönlichen Intimsphäre nach außen trägt. Egal was das ist, ja. Und so empfinde ich das auch bei der Kleidung. Man sollte also, wenn man nach draußen geht, schon zu erkennen geben, dass man verstanden hat, dass man draußen ist und dass man hier sich angemessen kleidet. Ja, was heißt das jetzt? Also ich persönlich trage draußen, wenn ich mich in der Öffentlichkeit bewege, keine kurze Hose. Ich trage immer lange Hose. Und das, was du mit dem Kragen angesprochen hast, das halte ich auch in den allermeisten Fällen ein. Das heißt, das Mindeste sozusagen, was ich draußen trage, ist ein Polohemd. Ein T-Shirt kommt selten mal vor. T-Shirt ist für mich Funktionskleidung. Das heißt, das trage ich beim Sport. Das trage ich aber selten auch mal, wenn ich einfach zum Einkaufen fahre. Ne? Also ich putze mich jetzt nicht raus, wenn ich nur mal schnell, was weiß ich, eine Kleinigkeit einkaufen muss. Dann stehe ich nicht eine Stunde im Bad und mache mich irgendwie zurecht, sondern schmeiße ich einfach eine Jacke über und fahre los. Aber wenn ich weiß, ich gehe jetzt nochmal nach draußen, zu welchem Anlass auch immer, und ich bewege mich in der Öffentlichkeit, dann versuche ich schon, diese Standards einzuhalten. Das heißt, lange Hose immer, auch im Sommer. Außer es ist die nicht öffentliche Freizeit, dann kann es natürlich auch eine kurze Hose sein und mindestens das Polohemd. Meistens trage ich aber ein legeres Alltagshemd, wie man jetzt auf Neusprech sagt, casual, und irgendwie ein paar vernünftige Schuhe dazu. So.
Darf ich so indiskret sein und fragen, ob du das auch deinen Kindern so vermittelst? Weil das ist ja eine sehr schwere Frage, ich glaube auch für viele junge Eltern. Meine Kinder sind zum Beispiel noch nicht so alt, ne, dass man jetzt vielleicht darüber schon ständig Diskussionen führt. Darf man fragen, wie du das handhabst?
Also das mache ich so wie mit allen Themen, auch wie in der Politik im Allgemeinen. Ich indoktriniere meine Kinder nicht. Und ich versuche die auch nicht in irgendeine, also nicht vorsätzlich in irgendeine Richtung zu lenken, sondern ich versuche einfach vorzuleben, was ich für richtig halte. Und das nehmen sie ja in den allermeisten Fällen auch an. Also ich sage meinen Kindern nicht, ihr müsst politisch das denken, das ist gut, das ist böse, sondern die kriegen das natürlich auch mit in Gesprächen, die kriegen mit, wie ich mich kleide, wann ich was mache. Und das übernehmen die zum großen Teil schon. Ich habe 3 Kinder, davon sind 2 inzwischen erwachsen. Meine Tochter studiert, klar, die rennt jetzt nicht irgendwie in der Abendgarderobe zur Uni, das ist auch logisch, aber die Sachen sind ordentlich, sauber, und darum geht es am Ende dann größtenteils. Ne, ich versuche aber nicht zu sagen, hier, wie rennst du rum, das ist ja schlimm, ist aber auch gar nicht nötig, weil die das schon so weit im Griff haben.
Das ist aber auch ein wichtiger Punkt vielleicht für die Diskussion, weil oft ist es ja gar nicht so sehr an dem Einzelnen, an der Frage, Kragen oder nicht Kragen aufzuhängen, weil du kannst ja theoretisch auch ein Hemd tragen, das aber scheiße aussieht, weil du viel zu groß ist, oder weil es halt ein billiges Hemd ist, auf gut Deutsch gesagt. Das ist ja auch bei auf deinem X-Account ein wiederkehrendes Thema, in der du Persönlichkeiten oft aus der AfD darüber belehrst, eher scherzhaft, was dann an ihrem Sakko gerade nicht stimmt, weil die Leute kaufen einfach einen Sakko von der Stange und denken, damit sind sie dann gut angezogen. Aber es ist ja teilweise so, dass die Leute halt in ihrem Camp David Hemd besser, weil natürlicher aussehen, weil sie sich damit seit 20 Jahren kleiden, als wenn sie jetzt gezwungen sind, zum Dresden-Gedenken oder so in einem schwarzen Anzug hinzugehen, weil sie vom Tragen dieses Anzugs keine Ahnung haben und nicht wissen, wie viele Knöpfe dazu zu knöpfen sind.
Ja, das stimmt. Also erstmal, also wenn wir beim Thema Stil sind, muss man sagen, also Stil wird ja auch oft irgendwie mit Schönheit und Ästhetik verwechselt. Das sind unterschiedliche Paar Schuhe. Stil ist ja quasi immer das, was man aus den Dingen macht. Ja? Mhm. Du hast etwas, also auch etwas an sich nicht besonders Schönes, kann man stilvoll komponieren. Das geht durchaus, auch in der Kleidung. Und da hast du einen richtigen Punkt angesprochen. Es muss am Ende authentisch sein. Derjenige muss sich darin wohlfühlen und das sieht man auch. Ja? Man sieht das, ob jemand einmal alle 3 Jahre einen Anzug trägt, in dem er sich unwohl fühlt, oder ob sich jemand natürlicherweise in seinen Klamotten im Alltag auch bewegt. Das sieht man den Leuten an. Von der Stange ist auch immer so ein Stichwort. Also ich werde ja nahezu täglich auch mit diesen Fragen konfrontiert. Von der Stange muss allerdings nicht immer heißen, dass es schlecht ist. Ja. Es kann sehr gut sein, dass jemand mit Klamotten von der Stange sehr gut zurechtkommt. Ja. Bei mir ist das auch so. Es gibt so ein paar Marken und bei diesen Marken dann so ein paar Größen, von denen ich einfach weiß, die passen mir einfach. Und dann spricht überhaupt nichts dagegen, die zu kaufen. Ja, aber am Ende geht es tatsächlich darum, dass man sich wohlfühlt und dann ist es auch authentisch und dann fällt es auch nicht unangenehm oder unpassend auf.
Aber du würdest ja schon sagen, dass es, also sich wohlzufühlen ist natürlich eine wichtige Sache, gerade hinsichtlich der Frage, wie man sich dann auch präsentiert, wie stehe ich in einem Anzug da, habe ich einen Buckel, kann ich nicht, der Klassiker ist ja, wenn Leute selten Anzüge tragen, dann denken die immer so, da darf nichts schmutzig werden, also da siehst du dann schon, wenn die sich ein Bierglas vom Tisch nehmen oder ein Weinglas, irgendwas anderes, dass die immer sich so komisch bewegen. Als müsste man so in so Sakkos irgendwie so wie so ein, weiß ich nicht, Michelin-Männchen rumlaufen. Das ist halt so eine Sache, da hast du vollkommen recht. Gleichzeitig ist es ja so, dass du trotzdem gesagt hast, um dieses Thema vielleicht mal noch abzurunden, das ist ja für dich schon, trotz der Frage danach, was es gerade für ein Anlass ist, so eine Art, ich will es mal, deutsche Kleidungsgrundlinie gibt. Beispielsweise, ich werde jetzt keinen Namen nennen, derjenige ist auch gar nicht beleidigt, wenn ich das jetzt mal als Beispiel anführe. Wir haben einen sehr guten Kunden und auch Freund, würde ich mittlerweile sagen. Der hat sehr viele Piercings im Gesicht, der trägt immer schwarze Kapuzenpullover, oft Bandpullover oder so, hat immer eine Cappy auf. Da gab es, das darf man glaube ich so aus dem Nähkästchen plaudern, auch in Schnellroda durchaus immer schon mal die ein oder andere Diskussion, ob der denn nun auf die Akademie soll oder nicht. Und ist immer wieder witzig, wenn er zu Veranstaltungen kommt, wollen die Polizisten ihn nicht durchlassen, zu AfD-Veranstaltungen oder zu uns oder was. Das ist natürlich ein absolut feiner Kerl, also absolut klasse Kerl, aber natürlich ist es ein Stil, will ich mal sagen, der mir persönlich jetzt auch missfällt.
Ja.
Nur, du kommst ja nun, ich glaube, da trete ich dir auch nicht zu nah, in den letzten 10, 20 Jahren aus einer Szene, auch wenn man mal so an sowas wie autonome Nationalisten denkt, also diese Zeit, wo viele sich so gekleidet haben auf eine bestimmte Art und Weise, wo du es ja sicherlich auch mit deinen Ansichten über so einen Grundkleidungsstil auch nicht ganz leicht hattest. Das heißt, wie ist denn aus deiner Sicht mit sowas zu verfahren? Also würdest du versuchen, in einer Bewegung, in der du aktiv bist, und du warst ja nun lange Zeit in einer Bewegung aktiv, wo, glaube ich, Jeans und Karohemd auch zur klassischen Kleidung gehören oder eine sehr alte Lederjacke sehr gerne getragen wird bei manchen, hast du da versucht, auch Einfluss zu nehmen? Hast du den Leuten gesagt, bitte zieh dich mal anders an? Wie würdest du, als junger Mensch, wenn du zum Beispiel Leiter so einer identitären Gruppe wärst oder so, oder der JN oder was auch immer, wie würdest du da agieren? Oder wie hast du agiert?
Ja, das ist im Grunde genauso wie bei der Erziehung der eigenen Kinder. Das, also was man nicht machen kann, was nicht funktioniert, zumindest nicht, wenn man gewisse Disziplinierungsmaßnahmen wie jetzt in der Armee oder so hat, dann kannst du eben nur an den guten Willen appellieren. Du kannst nur erklären, warum das sinnvoll und wichtig ist und versuchen, das durch ein gutes Vorbild vorzuleben. Ich versuche durchaus, das immer wieder zu thematisieren und die Leute zu sensibilisieren, insbesondere auch, wenn man ja in einer Partei unterwegs ist. Also die Aufgabe der Partei ist es am Ende ja unterm Strich, Stimmen zu sammeln, also Fürsprecher für sich zu gewinnen. Und das geht mit der Optik natürlich schon los. Wenn du nicht entsprechend einladend dich präsentierst, dann hast du schon so eine Barriere, bevor du überhaupt auch nur ein Wort gesprochen hast. Und es kommt im Grunde ja am Ende immer das zu tragen, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, nämlich, dass wir ja für ein Deutschland, für ein bestimmtes Deutschland stehen, das anständig, sauber und so weiter ist. Und das kann man nur schwer vermitteln und transportieren, wenn man selbst das Gegenteil ist. Ja, natürlich gibt es da immer Ausreißer. Natürlich gibt es immer den einen oder anderen, der sich jetzt auch in einem Sakko oder in einem Hemd unwohl fühlt oder der Piercings hat oder der tätowiert ist. Das ist halt einfach so. Ich würde das im Einzelfall dann auch nicht kritisieren, weil das eh nichts bringt. Ja, also wenn man da jetzt Druck ausübt, dann wird man damit meiner Ansicht und meiner Erfahrung nach überhaupt nichts erreichen. Aber es kommt schon, oder sagen wir mal, es ist, oder wenn es Ausnahmen sind, ist es einfach in Ordnung. Ich würde das einfach übergehen. Wenn es aber die Masse ist, dann würde ich schon versuchen, Einfluss darauf zu nehmen und zu sagen, Leute, das entspricht einfach nicht dem, was wir vertreten. Dann ist es eben am Ende auch nicht glaubhaft. Ja?
Und was hast du jetzt für ein Urteil über die Rechte, wenn man das jetzt so im Ganzen betrachten möchte?
Also du meinst jetzt über die Rechten in Deutschland im Allgemeinen?
Ja, weil du ja meinst, bei Einzelfällen kann man drüber hinwegschauen, aber was ist jetzt mit der großen Masse? Also dann nehmen wir mal die AfD mit rein, das, was wir an Aktivisten digital und im echten Leben sehen. Ja, weiß ich nicht, was man noch mal dazu reinrechnen möchte.
Ja, das finde ich überwiegend eigentlich in Ordnung. Man muss ja auch mal sehen, durch welche Brille man das jetzt beobachtet. Ja, guckt man jetzt so durch eine Brille des Otto-Normalbürgers, der überhaupt nicht jetzt unbedingt, vielleicht so aus dem Bauch raus, aber nicht unbedingt aufgrund seines Fachwissens beurteilen kann, ob der Anzug jetzt gut ist oder schlecht. Sondern der guckt einfach, sind die Leute gepflegt, wie kommen die daher? Und da würde ich schon sagen, ist der Grundeindruck in Ordnung. Ich mache das ja schon aufgrund meiner Erfahrung und meiner Liebhaberei, muss man sagen, schon auch ein bisschen anders. Ich schaue ja schon, was hat er da an, warum passt das nicht, wie kann man jetzt schon wieder so ein Hemd tragen, warum sagt ihm das keiner, der Mann ist Landtagsabgeordneter, ist Fraktionsvorsitzender, kann dem nicht mal einer sagen, dass das nicht passt. So gehe ich ja daran, aber so geht ja normalerweise der Otto-Normalbürger nicht ran. Wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Parteien und deren Vorfeld, würde ich schon sagen, dass wir überdurchschnittlich gut dastehen. Also wenn ich mir jetzt viele linke Veranstaltungen und Ähnliches angucke, da trifft einen ja manchmal der Schlag, was man da so zu Gesicht bekommt.
Was macht Viktor Orban eigentlich so erfolgreich? Es ist die Angst der Liberalen, dass ein rechter Wahlerfolg eine dauerhafte Wende hervorbringen könnte. Viktor Orban hat das geschafft. Wie und warum, das erfahrt ihr im Buch Nationaler Block. Jetzt auch als Hörbuch verfügbar. Entweder als Sofort-Download auf unserer Website oder überall dort, wo es Hörbücher gibt. www.jungeuropa.de.
Ja, interessant finde ich oft auch die Argumente, die gegen einen, naja, wir wollen jetzt logischerweise nicht gleich einheitlich sagen, aber einen Grundkonsens über Kleidungsvorschriften vorgebracht werden. Da gibt es natürlich immer das Argument, das ist nicht volksnah. Das halte ich aber für schwierig, sage ich gleich vorweg, weil ich selbst hier im Osten der Republik den Eindruck habe, dass die Leute es natürlich jetzt nicht unbedingt sympathisch finden, ich sag mal, der einfache Bürger, der einfache AfD-Wähler, wenn jetzt zum Beispiel zu einem Grillabend irgendwie der Abgeordnete im schwarzen Anzug und Krawatte erscheint, da würde jeder sagen, was ist da los? Da würdest du sicherlich auch sagen, das passt ja auch nicht zum Anlass.
Genau.
Dass man sich aber schon erwartet, dass ein Führungspersonal, das auch Stichwort Kanzler und Ähnliches, blicken wir mal zum Beispiel auf Alice Weidel, die ja immer sehr relativ förmlich gekleidet ist, beziehungsweise sagen wir mal immer sehr angemessen gekleidet ist, dass das auch erwartet wird. Also dass selbst der Camp David tragende Grillmeister mit Kasten Bier im Garten sich denkt, ich will jetzt keinen Präsidenten oder kein was auch immer, ja, ich bin schon wieder bei Trump Präsident, aber der halt irgendwie immer im Hawaii-Hemd rumhängt oder der halt einen so Habeck-mäßig auf cool macht mit irgendwelchen Ledersandalen. Also es ist auch, glaube ich, ein Trugschluss vieler Rechter zu glauben, man müsse sich so kleiden wie die Wähler, weil man sonst überheblich erscheint.
Ja,
es gibt natürlich einen Trendgrad. Ich kann natürlich nicht in Sachsen in einer Dorfkneipe, wo ich vor 100 Leuten spreche, mit einem, weiß ich nicht, Maserati oder Ferrari vorfahren. Da gibt es ja auch den einen oder anderen Politiker, mit dem wir uns hin und wieder mal auf Twitter beide schon angelegt haben, der meint, er müsste dann irgendwie bei der Dorfkneipe vorfahren, als wäre das der, weiß ich nicht, Staatsempfang. Sowas fällt den Leuten natürlich sofort auf, mit welchem Auto kommt der. Ne? Und das ist ein ganz schmaler Grat, wo ich einfach glaube, dass ganz, ganz viele Menschen intuitiv den Kompass verloren haben, was passt wo rein und wo man, glaube ich, schon, und ich bin ja nun ein lupenreiner Etatist, ja, in der Theorie, wo man sagen müsste, es braucht natürlich ein Organ in der Rechten, vielleicht nicht gesamtübergreifend, aber in jeder Organisation, das zumindest eine Art Grundkonsens lehrt. Deswegen, egal was man von Burschenschaften halten mag, ich bin ja da auch einer, der viel kritisiert, obwohl ich da selber irgendwie mit drin stecke, aber da hast du zumindest mal gelernt, was kann man nicht kombinieren, was kann man kombinieren, warum trägt man keine braunen Schuhe zu einem schwarzen Anzug und so weiter. Das sind so ein paar ganz kleine Geschichten, wo man sich halt leicht zum Ei macht. Und das finde ich irgendwie schon eine wichtige Sache.
Ja, das schreit doch geradezu nach einer kleinen Fibel im Jung-Europa-Verlag.
Ja, ja, gerne.
Jetzt kommt der wahre Grund raus, warum du hier im Podcast bist.
Vielleicht kann Volker dann noch so eine Art Gegeneinleitung schreiben. Weiß ich nicht. Nee, wobei, das wäre jetzt gut für Volker.
Du hast vollkommen recht. Das greift im Grunde genau das Thema auf, das wir eben hatten, nämlich dass es um Authentizität geht. Und ich glaube, wer sich natürlicherweise und schon länger in diesem Bereich bewegt, der wird dafür auch ein Gespür haben. Hingegen muss man ja sagen, das ist halt so ein kleiner Nachteil, beispielsweise jetzt der AfD, weil das auch eben, die AfD auch eben genannt wurde, dass wir es mit einer noch, also immer noch relativ jungen Partei zu tun haben, die nicht vollhängt mit Parteiapparatschiks, die in ihrem ganzen Leben nichts anderes gemacht haben und da vielleicht auch so ein bisschen eine andere Routine haben, sondern wir haben es halt schon zum großen Teil auch mit Leuten zu tun, die aus allen Bereichen, auch allen beruflichen Bereichen kommen und die sich dann vielleicht, wenn sie jetzt in ein Parlament gespült worden sind, ein bisschen überfordert mit der Frage fühlen, was ist denn jetzt überhaupt wo angemessen? Das ist halt anders als bei einem FDPler, der sozusagen von der Uni ins Parlament wechselt und nichts anderes kennt. Man spürt das sehr wohl, ob sich jemand A in den Klamotten wohlfühlt und ob er ein Gespür dafür hat, wo man jetzt wie auftaucht. Und wenn das passt, dann fällt es auch nicht unangenehm auf. Ja, dann fällt es nicht unangenehm auf und dann stößt es den Leuten auch nicht unangenehm auf, wenn du jetzt nicht so rumläufst wie sie. Und du hast eben bereits gesagt, dass Sachen auch, also die dürfen, du hast es irgendwie so gesagt, die dürfen, die müssen dann neu sein und wie die sich die Leute dann in diesen Anzügen bewegen. Ja, das fällt mir auch immer wieder auf. Wenn ein Anzug sehr gut passt, ja, und wenn man sich auskennt und wenn der gut passt, dann kannst du dich in einem Anzug oder in einem Sakko genauso bewegen wie in Funktions-, also nicht ganz genauso, aber schon auch alltagstauglich bewegen. Das funktioniert aber eben nur dann, wenn die Sachen natürlich auch vernünftig passen.
Ja, ich glaube auch ein großes Problem, da wird der eine oder andere sagen, wie kann er das jetzt Problem nennen, aber es gibt mittlerweile in der Rechten, zumindest so wie ich sie kenne, doch einen relativ ausgeprägten Individualismus, der natürlich im Rahmen eines Grundkonsens über Kleidung sehr interessant sein kann. Natürlich kann ich überlegen, ob ich mir, was weiß ich, rahmgenähte braune Schuhe kaufe, die zum Beispiel oben einen roten Stoffbezug drauf haben, wo alle sagen werden, wie kann man denn sowas anziehen? Aber das passt vielleicht in einem gewissen Kontext zu der Person. Der ist vielleicht ein, vorsichtig gesagt, Paradiesvogel. Ja, der hat irgendwas, der trägt gerne eine bestimmte Art von Sakkos oder was auch immer. Das bewegt sich ja aber in so einem gewissen Rahmen. Aber wir haben ja mittlerweile doch auch mit Leuten zu tun, und da sprichst du es richtig an, AfD, auch viele Leute, die keinerlei Grundkonsens im Politischen haben und auch keine Grundbildung mehr in irgendwelchen Vorfeldorganisationen, wo man dann auch einfach sagt, ja, hör mal zu, ist mir scheißegal, ob du meinst, ich soll einen Anzug tragen, ich renne halt so rum, wie ich will. So, und das ist natürlich auch so eine Sache, deswegen glaube ich, es ist ganz gut, wenn man die Leute halt, wenn es geht, von der Jugend an, zumindest schon so ein bisschen an die Hand nimmt. Ich halte das für eine sehr, sehr wichtige Sache. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, dass es zumindest sich ein bisschen ins Positive verkehrt, beziehungsweise wieder auf eine ganz gute Linie kommt.
Ja, schon. Also ich versuche ja auch, so subtil es möglich ist, ein bisschen darauf einzuwirken. Ich meine, meine Reichweite ist jetzt auch nicht uferlos, aber ich habe ja schon ein bisschen Reichweite. Und ich versuche, dieses Thema auch immer wieder in vertretbaren und genießbaren Dosen einzuwerfen, indem ich einfach mal selbst ein Bild teile mit einem Sakko oder einem Anzug. Vielleicht dann auch ein bisschen humoristisch, einfach um das Thema locker anzugehen. Aber was man halt meiner Ansicht nach, was schwierig ist, ist, wenn man den Leuten die Pistole auf die Brust setzt. Weil dann blocken sie natürlich in der Regel ab. Das ist wie bei Kindern. Man muss, das habe ich auch so ähnlich jetzt gerade in einem Aufsatz formuliert, man muss einfach Motivation wecken und die Lust darauf wecken, sich so zu kleiden, oder was heißt so zu kleiden, sich angemessen und ordentlich zu kleiden und Verständnis dafür zu entwickeln, dass man dann auch anders wahrgenommen wird. Ja, es geht also, man darf das jetzt aber auch nicht falsch verstehen. Es geht ja nicht darum, dass sich die Leute jetzt irgendwie verkleiden sollen. Ja, die sollen jetzt nicht irgendwie etwas überwerfen, um sich irgendwie dann anders darzustellen, als sie sind, sondern es geht darum, dass man die Leute mit einer gewissen Natürlichkeit in diese Thematik hineinbekommt, dass sie selbst das Gespür haben, oh, das sieht aber gut aus. Ja, das kann ich mir für mich auch vorstellen. Der benimmt sich ordentlich. Der sieht vernünftig aus, der kann sich gut anziehen, das kommt auch gut rüber, das wünsche ich mir auch für mich. Und das ist meiner Ansicht nach viel sinnvoller und nachhaltiger, als zu sagen, hör mal zu, Kollege, du siehst aus wie ein Penner, zieh dich mal anders an.
Ja, ist eine interessante Sache. Also
wobei, ich will schon anfügen, also nicht, dass ich jetzt hier wieder...
Das ist der Liberale. Wieder, du kommst als der Liberale. Ja,
genau, rüber. Nicht, dass ich jetzt hier wieder der Oberliberale bin. Man muss natürlich schon auch manchmal Klartext sprechen, ja. Insbesondere, wenn man es mit Leuten zu tun hat, die in der parlamentarischen Schiene unterwegs sind. Ich sag's mal, schon auch im Stadt- oder im Kreistag oder so. Aber spätestens auf der Ebene des Landtages muss man, und da kommt es natürlich auf die Führungspersönlichkeiten vor Ort an, muss man den Leuten sagen, hör zu, so kannst du hier nicht rumlaufen. Das geht so nicht. Ja? Guck mal, siehst aus wie ein Heinz. Das kann man so nicht machen. Ich gehe jetzt einfach mal mit dir ein, zwei Sachen einkaufen. Ich meine, die Leute verdienen ja alle genug. Daran scheitert es ja in der Regel bei denen nicht. Sondern die brauchen halt auch einfach oft jemanden, der ihnen sagt, dass es jetzt kacke aussieht und dass man es auf die ein oder andere Weise besser machen kann. Und ja, was ich auch sehr oft erlebe, warum das ausbleibt oder nicht passiert, ist, weil das als ein, also das wird so ein bisschen als weiches Thema wahrgenommen, ne? Das wird so ein bisschen als wenig maskulines Thema wahrgenommen, wie man sich anzieht, ja, Kleidung und sowas. Das ist immer so, das wird auch immer so ein bisschen spöttisch behandelt, oder was heißt immer, oft so ein bisschen spöttisch behandelt. Dabei ist es gar nicht so, ja. Also für meine Begriffe ist es absolut rechts, zu sagen, ich will, dass meine politischen Ansichten auch transportiert werden, indem ich das durch meine Person repräsentiere, indem ich gerade stehe, vernünftig gekleidet bin, sauber und gepflegt bin. Und das natürlich bestenfalls, und das überträgt sich ja auch wieder in die Politik, dass alles zueinander und an sich passt. Und das hat Volker ja eben völlig richtig gesagt. Es nutzt auch nichts, wenn du jetzt einen Sakko oder einen Anzug trägst, der aber überhaupt nicht passt. Dann siehst du genauso aus wie ein Clown. Also es muss am Ende alles schon auch zusammenpassen.
Aber es stimmt ja auch, dass es ein wenig maskulines Thema ist, sich über solche Details zu verlieren. Und man muss ja auch sagen, in der Vergangenheit, wenn wir an die gute alte Zeit zurückdenken, war es ja auch nicht so, dass die Leute sich bewusst mit der Frage auseinandergesetzt haben, ob jetzt das jetzt dazu passt oder nicht, sondern man hat es einfach getragen, weil es eben natürlich war, es so zu tragen. Und das ist ja eher das Problem, warum auch die Leute halt so rumlaufen, wie sie rumlaufen, weil es eben ungewöhnlich geworden ist, sich anständig zu kleiden. Und das ist ja sozusagen der Ansatz, den du, glaube ich, auch eher verfolgst, dass man das eher wieder normalisiert, dass sich jetzt nicht jeder in der Tiefe mit dem Stoff und den Farben von Einstecktüchern auseinandersetzen muss. Das ist klar, weil das halt 90% der Leute nie interessieren wird, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung.
Genau, das ist mir völlig egal. Ich erwarte überhaupt nicht, dass sich jemand mit Stoffen oder sowas auseinandersetzt. Es geht mir auch gar nicht darum, dass jetzt zwingend jemand ständig Anzug oder sowas tragen muss, sondern dass wir, wie Philipp das schon sagte, so ein Grundverständnis dafür haben, was angemessen ist. Ja, angemessen. Das ist mir schon völlig ausreichend. Klar, ich habe dafür jetzt einen anderen Blick, nochmal im Detail. Und wir machen das ja auf X oder auch auf YouTube manchmal so ein bisschen flapsig, indem wir Anzüge, Sakkos und so weiter bewerten. Aber das mache ich jetzt so im Alltag nicht. Ne? Wenn mich jemand danach fragt, dann sage ich das. Aber ansonsten ist es ja nicht so, dass ich jetzt jeden, der mir irgendwie unangenehm auffällt, da jetzt kritisiere oder anspreche.
Ja, das ist falsch von dir, aber würdest du, um da mal so ein bisschen Zwist reinzubringen, würdest du sagen, da verläuft auch eine ziemlich enge Linie zu der Frage nach der Bürgerlichkeit? Also ist das nicht auch furchtbar jetzt nicht antiquiert, weil das wäre jetzt natürlich ein Wort, was wir vielleicht sogar positiv verwenden, aber ist das nicht auch ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also du hast natürlich, also ich sehe es ähnlich wie du, aber du sagst natürlich, wir wollen Sauberkeit und so eine Art ja, Lebensgefühl ist jetzt noch gar nicht gefallen als Wort, nach außen transportieren. Also wir wollen mit unserer Kleidung auch darstellen, was wir politisch denken. Aber sind wir denn in Gänze von unserer politischen Einstellung, von unserer Weltanschauung eine Strömung der Bürgerlichkeit? War nicht beispielsweise auch so diese 60er, 70er Jahre Kleidung ein Aufbrechen bürgerlicher Konventionen und zu sagen, auch in der Kleidung findet eine Revolution statt?
Ja, aber ich glaube, das ist über die Maßen hinaus irgendwie inzwischen ins Gegenteil verkehrt. Du hast eben bereits von Individualismus gesprochen, dass es eben nicht mehr die Ausnahme ist, dass es auch mal Paradiesvögel gibt, sondern heute versucht ja jeder irgendwie Paradiesvogel zu sein. Und ich muss auch dazu sagen, im Bereich der klassischen Herrenmode bin ich selbst ja auch. Also ich breche selbst auch schon sehr oft aus diesen Vorgaben aus. Ich werde selbst auch oft als Punk der klassischen Herrenmode bezeichnet, weil ich bestimmte Dinge halt auch einfach für mich selbst interpretiere.
Von Heidi Klum, oder?
Nee, von
kleiner Scherz.
Von anderen, die sich auch ein bisschen mit dem Kram auskennen.
Ja. Ja,
das ist natürlich klar. Die Frage ist natürlich, was ist eigentlich unser Selbstverständnis? Natürlich, es geht nicht darum, bieder bürgerlich zu wirken. Das bin ich im Grunde auch nicht. Und ich glaube, das kommt auch in meinen Klamotten nicht zum Ausdruck. Ja, bieder bürgerlich ist nämlich am Ende eher der, der sich in einen Anzug drückt, der ihm nicht passt und dem man das auch ansieht.
Ja,
ich glaube, es geht eher darum, dass wir ausstrahlen, dass wir einen Anspruch haben auf allen Ebenen. Ja? Dass wir einen Anspruch haben an unser Umfeld und an uns selbst. Ob das jetzt in klassischer Herrenmode zum Ausdruck kommt, nur wir reden jetzt heute über Klamotten, oder auch in anderen Bereichen, das ist ja eine andere Frage. Aber im Bereich der Klamotten ist es für mich schon auch so, dass ich zum Ausdruck bringen will, dass wir einen Anspruch haben, es besser zu machen, besser zu sein, auch besser auszusehen und das auch transportieren. Dass wir eben nicht der Hans Wurst von irgendeiner was weiß ich woher sind, sondern dass wir sagen, wir stehen für eine politische Richtung, wir stehen für Geradlinigkeit, wir stehen für Anstand, für Ordnung und das muss dann auch in uns selbst zum Ausdruck kommen. Ja, das muss jetzt nicht zwangsläufig der Anzug sein, das kann auch durchaus legere Kleidung sein, aber die sollte dann eben auch das zum Ausdruck bringen.
Wie zum Beispiel die NVA-Jacke.
Ja, wenn, also wenn jemand das gerne trägt und sich darin wohlfühlt, also Philipp will jetzt wahrscheinlich, dass ich da mahnend einschreite.
Nein, Volker trägt immer NVA-Jacken.
Ja, ich weiß. Aber wenn er sich darin wohlfühlt und das auch authentisch ist, dann... Es
geht ja nicht darum, ob ich mich darin wohlfühle, sondern ob 80 Millionen Deutsche sich darin dann wohlfühlen im neuen Deutschland. Die müssen die ja auch alle tragen. Auch im Landtag.
Ach, genau. Die NVA-Klamotten.
Ja, klar.
Ja, ja.
Davon gibt es jede Menge und sehen halt geil aus.
Ja, Benedikt Kaiser sagt ja immer, er würde so Einheitsklamotten einführen für alle. Aha, ja. So sechs verschiedene Outfits, damit keiner
mehr aus der Reihe fällt. Für alle Bürger oder für alle Parlamentarier?
Nein, für alle Bürger, selbstverständlich. Aha. Aber das ist ein anderes Thema.
Bürgeruniform. Ich will dich
ja, so eine Art, ja.
Volksuniform, ja.
Ja, so könnte man das bezeichnen.
Das könnten wir ja machen, den Volksanzug herausbringen. Mit einem Kassenschlager.
Das könnte sein, das müsste
dann aber auch fair produziert.
Ja, das ist jetzt, Volker, das ist ein spannender Punkt. Ich wollte nämlich Frank gerade fragen, ob er einen Vinted-Account hat.
Das weiß ich, deswegen habe ich diese Überleitung gebaut.
Ach, genial, genial. Hast du einen Vinted-Account, Frank?
Ja, habe ich.
Hast du? Und hast du auch schon was gekauft?
Ja, ich bin auch ehrlich gesagt so ein Jäger und Sammler.
Ach geil, wirklich.
Ich kaufe sehr gerne auch so Secondhand-Zeug, also bereits getragen, aber möglichst natürlich neuwertig. Und ich kann durchaus, also nicht jeden Tag, aber ich habe schon mal so Phasen, da kann ich auch schon mal 1-2 Stunden damit verbringen, auf Schnäppchenjagd zu gehen. Ja, das habe ich durchaus auch so ein bisschen im Blut.
Ja, du wirst lachen. Ich habe einen guten Freund, der hat sich zu seinen Studentenzeiten, wo er noch kein Geld oder wenig Geld verdient hat, der hat sich damals noch bei eBay, ich glaube Kleiderkreisel und Vinted waren da noch nicht so en vogue, hat er sich alte Schuhe gekauft, also Herrenschuhe, hauptsächlich Anzugsschuhe, die er also ganz günstig geschossen hat, hatte natürlich auch so eine Standardgröße, ich habe 48, ist ein bisschen schwieriger. Der hat, glaube ich, 43 gehabt oder so 44, irgendwas so in dem Dreh. Und er hat die dann halt neu besohlen lassen und hat da teilweise echt irgendwie 800-900 Euro Schuhe geschossen und hat dann am Ende, was weiß ich, mit neuen Besohlener 150 oder so bezahlt, überhaupt. Und das ist nämlich auch ein Thema, was ja Volker und ich, wir haben ja eine Episode gemacht, wo wir schon mal ganz grundsätzlich so ein bisschen auch das Thema Kleidung angeschnitten haben. Kann sich der geneigte Zuhörer, so er es noch nicht kennt, du wirst ja auch den ein oder anderen in unseren Podcast locken, der vielleicht nicht Stammhörer ist, gibt es auf im podcast.jungeuropa.de findet man dazu auch nochmal eine Episode, da ging es hauptsächlich um die Barberjacke und den Harris-Tweet.
Ja.
Und da haben wir am Ende so ein bisschen dieses Thema auch angerissen und ich finde es furchtbar spannend, dich das auch zu fragen, weil du zumindest in den sozialen Medien nicht wie jemand wirkst, der sich Dinge gebraucht kauft. Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Und das ist eine ganz spannende Geschichte, was du denn darüber denkst. Also, oder anders, vielleicht machen wir es mal ganz praktisch. Wie kaufst du denn ein und was kannst du denn dem jungen Zuhörer, weil die Alten interessieren uns natürlich nicht, empfehlen, wie, wo kann er denn sich einkleiden? Ohne, dass wir jetzt groß Werbung machen wollen, aber machen wir das mal so ein bisschen wie so ein Survival Guide, ja?
Ja, also ich habe ja eben bereits gesagt, dass ich sehr oft angesprochen werde, wo man was am besten kauft. Und es wird meistens schon auch in der ersten Frage so eingeschoben, wie hoch das Budget ist.
Ja.
Das in aller Regel dann natürlich auch begrenzt ist. Und mein Tipp ist tatsächlich immer, nach neuwertigen Gebrauchtsachen zu suchen. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich mache das, wie gesagt, selbst gerne und häufig. Das ist also nicht so, dass ich jetzt ständig da in irgendwelchen Boutiquen rumrenne. Das ist überhaupt nicht meins. Da fühle ich mich auch nicht wohl. Das ist auch nicht meine Atmosphäre. Ich bin ja von meiner Person her auch wenn das jetzt optisch vielleicht nicht immer so scheint, eher auch ein hemdsärmeliger Typ. Und ich kaufe sehr gerne, also zunächst mal suche ich sehr gerne rum, renne da in diesen Apps rum und schaue mich auch gerne um und ich kaufe auch sehr gerne gebrauchte Sachen. Ja, wie gehe ich da vor? Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das unbedingt für die Allgemeinheit zutrifft. Wenn mich jetzt jemand fragt, dann weiß ich ja ungefähr, wie die Größe ist und wie die Körperform ist und so. Dann kann ich immer so ein bisschen sagen, ja, schau nach dieser oder jener Marke, achte auf das oder jenes. Im Allgemeinen sollte man zunächst einmal grob wissen, was die eigene Konfektionsgröße ist, also die eigene Standardgröße.
Ja.
Und dann kann man schon halt loslegen, grob auf die Suche gehen. Ja, man muss immer wissen, für welchen Anlass soll es sein, welche Jahreszeit, was gefällt einem an Farben und so. Und dann kann man so ein bisschen gröber beraten. Jetzt so ganz im freien Flug ist es schwierig. Aber die üblichen Plattformen, ich weiß nicht jetzt, ob man die hier nennen soll, also du hast ja eh schon genannt, also Vinted.
Ach, das ist oder, überhaupt kein Problem.
Oder Kleinanzeigen auch immer gern genommen, ja. Es gibt noch so spezielle Apps, verschiedene, wo auch Secondhand-Sachen angeboten werden. Da bin ich aber eher selten unterwegs, weil das dann auch nur wenige Sachen sind. Aber Vinted ist ist auf jeden Fall ein guter Anlaufpunkt.
Ja,
und dann eben drauf gucken. Also Schuhe ist natürlich immer so ein bisschen problematisch. Du hast ja schon gesagt, neu besohlt. Das ist das Mindeste, weil das Problem bei Schuhen ist halt immer, da ist ja in aller Regel eine Korksohle eingearbeitet. Und wenn die Schuhe getragen sind, ist das Fußbett natürlich an den Fuß des Erstträgers angepasst. Das heißt, man müsste schon die komplette Sohle erneuern, weil man ansonsten vermutlich nicht glücklich wird mit den Schuhen. Das ist natürlich auch immer so eine Hygienefrage, aber das kann man durchaus machen. Wo das auf jeden Fall sinnvoll ist, um Geld zu sparen, sind Sakkos. Dagegen spricht überhaupt nichts. Die bekommt man immer zu einem guten Kurs. Also halber Preis ist da im Grunde überhaupt kein Problem. Und es gibt auch überhaupt gar keinen Grund, sich ein Sakko jetzt neu zu kaufen, statt eines, das wie neu aussieht.
Ja, das ist interessant. Ich beobachte das nämlich mit steigendem Interesse. Also ich glaube, ich kann da Kleinigkeit preisgeben, zumindest meine Frau. Die ist sehr umtriebig im Bereich des Nähens, des Bestickens und so weiter und so fort. Also wir haben da oft Diskussionen drüber, gerade natürlich im Bereich der Kinderkleidung. Auch übrigens ein ganz, ganz spannendes Thema, ne?
Ja.
So Thema Wollweig-Anzüge und diese ganzen Sachen, da kann man auch bei Kindern schon ein bisschen schauen. Also ist ein anderes Thema. Aber finde ich sehr interessant. Will dir nicht zu nahe treten, hätte ich gar nicht gedacht. Also fand ich jetzt total spannend, dass du da auch da so unterwegs bist, weil Volker und ich.
Die Leute sind immer so ein bisschen überrascht, wenn sie mich fragen und ich sage, ja, guck doch einfach mal bei Kleinanzeigen oder guck doch einfach mal bei Vinted nach was Gebrauchtem. Ja, aber, und ja, dann sind die Leute überrascht, dass ich ihnen so gebrauchte Sachen empfehle, aber es spricht halt nichts dagegen. Ja. Viele, die auch so ein bisschen mehr Budget mitbringen, wollen dann immer gleich Maßanzüge haben oder sowas und sind dann auch überrascht, wenn ich sage, komm, hör auf mit Maßanzügen, das ist alles Unfug, mach das nicht. Damit wirst du zu 90% auf die Nase fallen.
Ja, zumal ja viele auch gar nicht den Unterschied kennen zwischen einem Sakko, das nur so ein bisschen angepasst wird, und einem tatsächlichen Maßanzug. Meistens wird man ja in Deutschland auch über den Tisch gezogen, dass die Leute halt denken, das wurde jetzt irgendwie für sie geschneidert oder so. Ja, also das ist ja auch eine schwierige Frage. Also ich find das ein furchtbar spannendes Thema, auch weil du ja eben schon ein bisschen ausgeführt hast, warum das auch in der rechten Bewegung im weitesten Sinne eben auch, ich sage nicht im Mittelpunkt stehen sollte, aber schon ein zentrales Thema sein muss, wie man sich kleidet und wie man generell auftritt. Hast du je überlegt, dich da in diesem Bereich selbstständig zu machen?
Ich bin ja tatsächlich auch in diesem Bereich tätig. Also ich mache auch ernsthaft Beratungen. Früher habe ich das mal etwas noch ausgefeilter gemacht. Es gab durchaus auch Beratungsgespräche vor Ort und ich bin mit den Leuten dann auch mal hier und da hingefahren und habe die vor Ort beraten. Ich mache das tatsächlich auch, ja. Jetzt so Kleinigkeiten, die beantworte ich einfach so, aber es gibt auch richtige Beratung auf Honorarbasis, wo ich den Leuten dann sehr dezidiert und auf die Person zugeschnitten sage, was sie tun sollen, ja.
Naja, spannend. Und so in Richtung Kleidung bist du aber nie gegangen, ja, weil das vermutlich auch eine Branche ist, wo es sehr schwierig ist.
Ja, das ist überaus kosten- und investitionsintensiv und die Gefahr, dass das nicht funktioniert, ist einfach zu groß. Ja. Ich meine, wir sind ja trotzdem, oder sagen wir mal, jetzt in so einem Bereich wie Bücher, ein Bereich, der sehr politiknah ist, da mag das alles noch funktionieren und da ist die Abnehmerschaft auch da. Aber wenn ich jetzt so einen eher politikfernen Bereich wie Klamotten und so weiter weiter beackern will, da ist das Risiko, dass das nicht funktioniert, einfach sehr hoch.
Und ja, das ist so.
Insbesondere, wenn man dann aus dem rechten Bereich kommt, und ich komme ja jetzt quasi, also für den Otto Normalbürger komme ich jetzt sozusagen aus dem ultrarechten Bereich, da braucht es eine schlechte Kritik oder es muss irgendwo heißen, hier der Nazi und tralala, und dann bist du halt, ja, sind die Möglichkeiten schon von vornherein beschränkt. Du kannst ja quasi kaum auf dem normalen Markt agieren, ne?
Ja, das ist ganz interessant, zumal ja auch die Frage ist, in welchem Preissegment findet man sich da überhaupt ein? Hat man da die Kunden?
Ja. Ich mache das aber im kleinen Bereich, also jetzt keine Anzüge und so, aber in meinem Shop gibt es ja auch Krawatten und auch entsprechende Literatur zum Thema zu kaufen. Die sind natürlich auch etwas hochpreisiger, also kosten bei mir jetzt weniger als die vergleichbare Sachen üblicherweise im Boutique-Bereich kosten, aber kann man dort auch kaufen. Die Abnehmerschaft ist durchaus da, aber ich sag mal, jetzt so ein Teehemd mit alles wird gut, wird natürlich lieber angenommen als eine Seidenkrawatte.
Wo finden wir denn den Shop?
Den findet man unter frank-franz.de.
Ja gut, das ist ja ganz gut. Das kann man sich merken.
Ja,
ne?
Ja, also das, ja, ich habe da auch schon öfter drüber nachgedacht, da irgendwie einen fetzigeren Namen für zu suchen. Das ist halt, das hat angefangen einfach so als Laune, ja, dass ich auch so ein bisschen so ein paar Sachen, so ein paar Bücher, die mir selbst gefallen, anbieten wollte. Und ich habe das alles auf meinem Blog gemacht. Und dann hat sich dieser Shop aber doch sehr gut entwickelt. Und ist dann sozusagen von einem Blog immer mehr zu einem Shop übergegangen und ich habe den Namen nie geändert und jetzt heißt er halt so.
Du hast mich nicht gefragt, aber ich sage natürlich trotzdem was. Ich würde das so lassen. Also ich finde das wunderbar so. Du bist ja nun, ich meine, die Rechte lebt ja auch von Typen. Du bist sicherlich vielleicht ein anderer Typ als zum Beispiel Martin Sellner oder Götz Kubitschek, aber auch diese Projekte, die diese Leute betreiben, und bei Jung Europa ist es vielleicht auch nicht ganz so anders, leben natürlich irgendwie davon, dass es da auch Gesichter gibt. Und warum soll das nicht frankfranz.de heißen? Also warum sollst du ja irgendwie gestelzt einen Namen ausdenken? Also ich finde das wunderbar. Ich finde es auch gut, dass das jetzt nochmal explizit gesagt wurde. Also Leute, frank-franz.de, dort gibt es im Shop auch Jung Europa Bücher, was mich natürlich sehr freut, sogar gar nicht mal so wenige. Also wenn ihr auch hin und wieder mal was bei Jung Europa kauft und sagt, aber so eine Krawatte, die könnte ich mir auch noch mal holen, dann guckt ruhig bei Frank Franz auch vorbei. Wir sind da jetzt nicht böse, wenn ihr ausnahmsweise mal dort kauft. Ja, das mag ja auch in Ordnung sein. Lieber Frank, ich glaube, grundsätzlich könnten wir jetzt noch stundenlang verschiedene Themen ansprechen. Wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zeit, um so ein bisschen den Sack zuzumachen. Wir halten es bei den wenigen Gästen, die wir haben, immer so, dass wir gerne am Ende sagen, feuerfrei, die letzte Minute gehört dir. Wenn es noch irgendwas gibt, wofür du Werbung machen möchtest, was du noch sagen willst, dann bitte gerne jetzt.
Ja, eine ganze Minute werde ich wahrscheinlich nicht machen, aber ich hatte ja gerade bereits das T-Shirt Alles wird gut erwähnt. Das ist eine Botschaft, die ich möglichst oft und gerne transportiere, insbesondere in Zeiten, die sehr schnelllebig sind und man von diesem, ja, auch sich innerhalb dieses berühmten Memes, alles ist over, wir sind sowas von back bewegt, zu transportieren, dass am Ende doch alles gut werden wird. Aber es wird eben dann nicht alles gut, wenn nicht jeder Einzelne sich auch dafür einsetzt. Und zwar auf allen Ebenen. Es geht darum, zuversichtlich zu sein, auch hoffnungsvoll. Wobei Hoffnung nicht so ein Begriff ist, den ich gerne mag, weil er so ein bisschen passiv wirkt. Zuversicht ist, glaube ich, der richtige Ausdruck. Wir müssen zuversichtlich sein und aber gleichzeitig auch unser Möglichstes dazu beitragen, jeder Einzelne dazu beitragen, dass es am Ende auch wirklich alles gut wird. Dass alles gut wird, hängt von vielen Faktoren ab. Ich habe bereits gesagt, von jedem Einzelnen, dass jeder sein Möglichstes dazu beiträgt. Und dazu gehört auch, dass jeder Einzelne von uns das repräsentiert, wofür wir stehen und was dann am Ende auch, und wir sind ja alle Multiplikatoren, dass das am Ende auch bei den Leuten ankommt. Dafür will ich werben, dafür will ich mich einsetzen, insbesondere auch dafür, was wir zu Beginn thematisiert haben, nämlich alle Teile, alle konstruktiven, gutwilligen Teile unserer Bewegung in einer großen Strömung zusammenzufassen, damit dann am Ende das entstehen kann, worauf wir hinarbeiten, nämlich ein neues, gutes, liebens- und lebenswertes Deutschland.
Ja, lieber Frank, in diesem Sinne, ich erwarte deine Manuskripteinreichung circa in 6 Monaten. Ne? Dann können wir uns hier im Podcast wieder. Ja, das habe ich mir jetzt genau gemerkt. Nein, vielen Dank für dieses schöne Schlusswort. Vielen Dank fürs Gespräch. Ich denke, wir werden uns sicher irgendwann hier nochmal wieder hören oder vielleicht auch bei dir oder wo auch immer. Ja, vielen Dank fürs Gespräch und bis bald.
Bis bald. Glück auf.
Bis dann.